Ja, möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können heute Morgen. Es ist was Schönes und auch was Besonderes. Uns geht's hier sehr, sehr gut, haben eine tolle Tradition, auf die wir hier zurückgreifen dürfen in Marburg, in Deutschland, in Freiheit Gottesdienst feiern. Ist ja was Wunderbares. Mit uns feiern Millionen von Christinnen und Christen auf der ganzen Welt Gottesdienste. Manche haben das schon hinter sich, manche noch vor sich, manche sind wie wir mittendrin. Und das passiert auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben so unseren Christus-Treff-Style, den wir gerne mögen. Manche vielleicht auch nicht so sehr. Und der ist trotzdem sehr geprägt von einer gewissen deutschen Tradition. Uli und Tina Goma, die ja vom Christustreff ausgesandt sind als Entwicklungshelfer nach Nepal, haben letzten Sonntag dort ihren ersten Gottesdienst erlebt. Auf die Frage, wie das war, war die Antwort relativ kurz. Wir saßen 2,5 Stunden auf dem Boden und haben nichts verstanden. So ist das. Das hat mich erinnert an meine interkulturelle Erfahrung, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, war ich für ein Jahr in Osteuropa und wir sind dort als kleines Team rumgereist, sind dort tief in die damalige Slowakei oder heutige Slowakei, damals noch Tschechoslowakei, hinein nach 20 Stunden Reise morgens angekommen im Gottesdienst und ich saß dann so im Gottesdienst drin, ein bisschen vor mich hergedämmert, weil ich so müde war, kein Wort verstanden, als ich plötzlich meinen Namen hörte. Bin ich etwas aufgeschreckt und der Pastor hat mir dann in gebrochenem Englisch zugehaucht. Ich solle doch ein kurzes Grußwort sagen, ein geistliches Wort. Ich habe ihn dann gefragt, was ich denn sagen sollte. Er sagt, ja, nicht länger wie eine Stunde. Dann habe ich in meinem gebrochenen Englisch ein Grußwort gesagt, was der Herr mir mitgegeben hat für die Gemeinde aus Deutschland, war schweißgebadet, setz mich wieder hin in meinen Dämmerzustand, als ich kurze Zeit später wieder meinen Namen hörte. Total erschrocken. Diesmal sagt der Pastor, ja, jetzt würde die Predigt kommen. Die würde ungefähr 1,5 Stunden wird erwartet werden, bitte nicht länger, weil sie hätten danach noch ein gemeinsames Essen. Andere Länder, andere Sitten, auch in Gottesdiensten. In Afrika wäre es wahrscheinlich so, dass 2,5 Stunden, 3 Stunden Gottesdienst gar nicht auch etwas Besonderes wäre. Nur ist es dort meistens nicht so wortlastig, da singt man ein bisschen mehr. Und so gibt's überall auf der Welt verschiedene Traditionen und das ist wunderbar. Wo ich zum ersten Mal in Amerika war, hat mich die Gastfreundschaft der Leute sehr beeindruckt. Egal, wo ich in Gottesdienst gegangen bin, ich wurde immer zum Essen eingeladen, Barbecue, was auch immer. Und was ich auch sehr interessant fand beim Vorstellen, Leute haben mich angesprochen, woher ich komme. Und ich habe gesagt, aus Deutschland. Ach, Deutschland, da habe ich auch Vorfahren. Gefühlt, jeder Amerikaner hat deutsche Vorfahren. Zumindest 1/32 vor 2 Jahrhunderten. Aber da sind sie sehr stolz und suchen Anknüpfungspunkte. Und das finde ich sehr interessant. Das finden wir in Deutschland wenig, dass wir sagen, nun ja, in mir ist auch 1/8 polnische Urgroßmutter oder sowas. Da reden wir oft nicht drüber, aber ist natürlich bei uns genauso. Wir haben auch eine bunte Vergangenheit und ich würde euch gerne mal einladen, wenn ihr wollt, einfach euch mal rumzudrehen zu euren Nachbarn und mal sagen, Mann, was für Länder kommen denn in eurer Biografie eigentlich vor? Und könnt einfach mal kurz so austauschen. Wenn ihr nichts habt, hört ihr einfach zu. Ich sehe schon, da gibt's viel zu erzählen. Gut. Gut, dass es bei uns nachher auch Mittagessen gibt. Da kann man noch ein bisschen weiter das vertiefen. Und ja, ein bisschen Lebendigkeit, das ist ja super. Das darf auch in einem deutschen Gottesdienst mal sein. Wenn es nicht so oft vorkommt, ist das in Ordnung. Wir leben in einer wunderbaren kulturellen Vielfalt. Das ist etwas ganz Besonderes, was wir manchmal gar nicht zu schätzen wissen. Die christliche Gemeinde weltweit ist ein Leib, der aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenkommt. Und das ist etwas Tolles und ich freue mich, wenn das sich auch in unseren Gottesdiensten zeigt. Man nennt das in Deutschland, wenn wir in unserer Geschichte und unserer Biografie verschiedene Kulturen sich vereinen, mit einem schönen Wort, Migrationshintergrund. Ich habe schon gemerkt, beim ersten Gottesdienst, da ist bei dem Thema Migration, ist schon so eine gewisse Dynamik entstanden. Und ich glaube, das ist ganz interessant und ganz wichtig, dass wir uns als Christinnen und Christen damit beschäftigt. In Deutschland sind ungefähr 19% aller hier Lebenden haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das sind immerhin schlappe 15,6 Millionen Menschen. Und wenn man das mal so fragt, was ist das genau? Per Definition sind das Personen, die nicht auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland geboren wurden und 1950 oder später zugewandert sind. Das sind Leute, die entweder keine oder aber eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben oder Leute, deren Elternteil mindestens einer dieser Punkte berührt. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und das sind ganz unterschiedliche Leute. Leute, die hierher gekommen sind, um zu arbeiten, zu studieren. Das sind Leute, die Flüchtlinge sind. Das sind Leute, die hierher gekommen sind, weil sie es wollten. Und viele, weil sie es vielleicht gar nicht wollten. Weil ihnen eine bestimmte Situation, eine Lebenssituation sie dazu gezwungen hat. Die Geschichte der Migration heute ist ein großes Thema in Deutschland, aber sie ist ein noch größeres Thema in der Bibel. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, könnte man die Bibel zusammenfassen als ein großes Buch der Migration. Es beginnt eigentlich schon ganz vorne in Genesis 3, wo Adam und Eva aus dem Paradies emigriert sind und ihre Heimat verloren haben. Es geht ganz stark um dieses Thema Heimat. Es geht darum, Migration, migrare, wandern, auswandern, in Bewegung sein. Und was dann passiert ist, ist eine Geschichte der Wanderung. Es ist ein Urbild der Bibel, dass Gott mit seinen Menschen in Bewegung ist, wandert. Das geht dann los mit Kain und Abel, was für Abel ja nicht so gut ausging. Und für Kain steht dann in der Bibel, und er irrte über die Erde und er suchte Heimat. Und dieses Motiv der Wanderung, das zieht sich dann wie ein roter Faden über Abraham, der Ur verlassen hat und auf Gottes Geheiß hin ausgewandert ist. Das geht über Jakob, der floh vor der Wut seines Bruders, für Josef, der verstoßen wurde, nach Ägypten gekommen ist. Seine ganze Familie ist später emigriert in Ägypten. Das Volk ist gewachsen, wurde unterdrückt, ist wieder ausgewandert, hat dann 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich gebracht, bevor man dann endlich mal nach vielen Jahrhunderten so etwas wie Heimat hatte im Land Kanaan. Aber auch dort gibt es viele Geschichten, Probleme, Auswanderungen, Kriege, Vertriebene, die sehr interessant sind. Das Buch ist voll von Migrationsgeschichten. Vielleicht die schönste, mit einem kleinen Touch Rosamunde Pilcher versehen, ist das Buch Ruth. Lohnt sich mal zu lesen. Eine Migrationsgeschichte, wo Naomi und Ruth verwitwet ins jüdische Volk aufgenommen wurden von Boas. Wie soll man da sagen? Ganzheitlich aufgenommen wurden und Teil des Volkes wurden. Aber auch dann gab es immer wieder Verschleppungen bis hin zu den zwei großen Verschleppungen des Volkes Israels ins Exil nach Babylon, wo große Teile des Volkes die Heimat wieder verloren haben und wieder unterwegs waren. Wie sollten sie, wenn sie ihr Land, ihren Tempel, ihren Gott sozusagen verlassen haben, wie sollten sie sich dort im Exil, in der Fremde, wie sollten sie Gott da anbeten, wie sollten sie dort leben? Und der Prophet Jeremia schreibt einen großen Brief in Jeremia 29, wo er sagt, werdet dort heimisch, baut Häuser, gründet Familien, seid zu Hause dort. So lang, bis es dann eine Rückführung gab, viele Jahrzehnte später. Dann gab es die große Besatzung der Römer und Jesus selbst war Migrant, der schon als Baby nach Ägypten fliehen musste mit seinen Eltern, der auch in seiner Zeit, in der er gewirkt hat in den 3 Jahren, umherwanderte. Matthäus 8, Vers 20 lesen wir, wie Jesus sagt, die Vögel haben ihre Nester, die Füchse ihren Bau, aber der Menschensohn hat keine bleibende Stätte. Es ist dann auch weiter, nachdem Kreuz und Auferstehung, die ersten Gemeinden entstanden sind, ging dieses Motiv des wandernden Volkes weiter. Auch hier oft unfreiwillig. Das Christentum hat sich ausgebreitet über die ganze damalige Welt über Verfolgung. Die Christen mussten fliehen, waren Flüchtlinge, Asylanten und haben dort, wo sie waren, wieder Gemeinden gegründet, bis nach Europa, wo wir heute in dieser Tradition, in der wir heute stehen, wo wir dankbar sind für das, was passiert ist. Im Grunde ging das bis ins 4. Jahrhundert, bis zur sogenannten konstantinischen Wende, bis das Christentum dann Staatsreligion wurde. Erst da hat das etwas aufgehört. Aber auch dann gab es in der Geschichte viele, viele Wanderungen. Es ist uns und mir heute oft fremd geworden. Ich lebe hier sehr, sehr gut in Marburg. Ich muss keine Angst haben, vertrieben zu werden. Ich habe eine wunderbare Wohnung, ich habe eine tolle Gemeinde, ich habe tolle Leute hier, die mir Heimat geben, die mir Sicherheit geben, die mich verstehen, die vielleicht manchmal denken, okay, der Tobi ist ein bisschen komisch, aber so im Großen und Ganzen ist er einer von uns. Das ist was Besonderes. Es gibt zurzeit 8,5 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, die keine Heimat haben, die alles verloren haben, die vielleicht auch hier nach Deutschland kommen, nichts verstehen, sich nicht wissen, wie verhalte ich mich richtig in einem Gottesdienst, die unsicher sind, die Angst haben, wo alles fremd ist, das Essen, die Gerüche, das Aussehen. Und wir als Christinnen und Christen, die das kennen von der Bibel, dieses Motiv, wir nehmen diese Leute auf in Herzlichkeit. Wir gehen auf sie zu. Wir holen sie in unsere Mitte. Oder haben wir vor ihnen genauso viel Angst wie sie vor uns? Sind wir genauso unsicher? Denken wir, naja, die sind ja anders, sehen anders aus. Gemeinde und der Blick in die Welt, aber vielleicht ist es heute schon so, wenn die Welt uns dich anblickt, wenn du einkaufen gehst, wenn du studieren gehst, wenn du arbeiten gehst und du blickst in lauter Menschen, die nach Deutschland gekommen sind und die Heimat suchen. Wir wissen den Missionsbefehl, Matthäus 28, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und das war über Jahrhunderte so ein bisschen unser Auftrag. Vielleicht hat sich das verändert. Und wir müssen gar nicht mehr so viel gehen, sondern wir müssen nur die Tür aufmachen. Und da sind ganz viele unterschiedliche Länder, Kulturen, Nationen hier in Marburg. Was eine tolle Möglichkeit, von denen zu lernen, sie kennenzulernen. Aber ich merke da bei mir selbst, dass ich manchmal tatsächlich da so Gefühle entwickle, die ich gar nicht so rational erklären kann, aber die da sind. Und dass es mir manchmal schwerfällt, auf diese Leute zuzugehen. Zum Beispiel letzte Woche in unserem Gottesdienst. Toni, hi. Habe ich Toni kennengelernt aus dem Irak. Herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Es sind viele Leute, tausende Studenten hier in Marburg, tausende von unterschiedlichen Kulturen, die hier sind in vielen Städten und Gemeinden. Und ich glaube, sie sind zu wenig bei uns in unseren Gottesdiensten. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir oft eine sehr ungute Debatte darüber haben. Im letzten Jahr hat Sarrazin und sein Buch Deutschland schafft sich ab sehr viel für Furore gesorgt und sehr viele, meiner Meinung nach, sehr ungute Diskussionen vorgebracht. Wie gehen wir als Christinnen und Christen damit um? Sind wir einfach schweigsam? Was bedeutet das für uns? Und ich merke, dass das bei mir tatsächlich gar nicht so einfach ist. Auch wenn Petrus schreibt, liebe Geschwister, ich ermahne euch, denn ihr wisst, dass ihr Fremdlinge und Pilger seid. Dann merke ich, dass ich das gar nicht bin. Und dass ich das gar nicht will. Und dass ich ganz zufrieden bin, wenn mir es gut geht. Und dass ich denke, naja, also ich habe ja alles, was ich brauche. Aber die Bibel ist ein Buch des Teilens, wo gerade die, die fremd sind und ausgestoßen sind, immer einen besonderen Platz im Blick Gottes haben. Sei es im Alten Testament oder im Neuen Testament oder heute bei uns. Bieten wir den Menschen um uns herum diesen Platz an? Wird diese Liebe Gottes durch unser Verhalten in unserem Alltag sichtbar? Bei den Wirtschaftsleuten, Asylanten, Studenten oder bei den Missionaren, denen wir begegnen. Wir haben manchmal noch so diesen Blick, wir sind ja das schöne Volk christlicher Nation, das die Welt missioniert. Das hat sich vor ein paar Jahren schon geändert. Sogenannte Entwicklungsländer senden heute mehr Missionare nach Deutschland, als Deutschland aussendet. Wir sind Missionsland geworden. Wir können dankbar sein, wenn Leute zu uns reinkommen, die uns helfen. Ungefähr zwischen 50% und 60% der Migranten in Deutschland haben christlichen Background. 60% sind es in Hessen. Die kommen und die Gemeinden, die sogenannten Migrationsgemeinden in ganz Deutschland, ungefähr 2200 gibt es da, sind die Gemeindeformen, die zurzeit am meisten wachsen. Das sind weder die großen Kirchen evangelisch-katholisch noch die Freikirchen, sondern die Migrationskirchen. Vielleicht können wir von ihnen lernen. Vielleicht müssen wir sagen, wir gehen auf euch zu. Zeigt uns das, was Gemeinschaft heißt, wieder neu. Was Teilen heißt. Was auch heißt, nicht nur individualisiert und westlich, ich gehe in einen Gottesdienst, um alles zu bekommen, sondern ich gehe in einen Gottesdienst, um das, was ich bekommen habe, zu teilen. Vielleicht müssen wir hier ganz neu lernen von unseren Geschwistern, die Gott uns hierher schickt. Vielleicht sind Flüchtlingsströme nicht nur ein Albtraum von Regierungen, sondern sind Flüchtlingsströme auch, wie in der Bibel oft, ein Segensstrom Gottes und eine Aufgabe und eine Chance und eine Herausforderung für uns hier in Deutschland. Wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für uns? Und die Situation wird in den nächsten Jahren sich weiter verändern. Letzte Woche gab es eine Meldung von der Agentur für Arbeit, Weise, der gesagt hat, wir brauchen in den nächsten Jahren, damit wir unseren Wohlstand sichern können, ungefähr 2 Millionen Migranten. 2 Millionen Einwanderer brauchen wir, um unseren Wohlstand zu sichern. Heißen wir sie willkommen? Was bedeutet das für unsere Gottesdienste? Müssen sich unsere Gottesdienste vielleicht verändern? Heißt das, die dürfen kommen, klar, aber sie haben sich uns anzupassen? Oder dürfen sie auch unsere Gottesdienstformen verändern? Dürfen sie in unsere Inhalte mit hineinreden? Das Thema beschäftigt mich sehr und ich muss sagen, ich bin da mittendrin. Und ich bin da noch nicht am Ende und ich freue mich, dass wir da auch als Christustreffen gemeinsam einen Weg gehen. Dass wir eine tolle Arbeit auf dem Richtsberg haben, dass wir schon viele internationale Gottesdienste hier gefeiert haben, dass wir mit vielen Ländern und Partnergemeinden aus vielen Ländern verbunden sind. Das ist großartig. Aber ich glaube, dass es weitere Schritte notwendig sind, um Menschen in unserer Mitte willkommen zu heißen. Dass wir auf Leute zugehen. Mich hat da ein Erlebnis sehr, sehr geprägt. Damals haben wir als Familie noch in St. Georgen im Schwarzwald gewohnt. Und ich war, wie das als guter Christ so üblich ist, in einem Hauskreis. Und wir haben dort ausgetauscht, gebetet, Lieder gesungen, Bibel gelesen. Und dann kam meine Frau auf eine ganz, ganz komische Idee. Nämlich sie hat gesagt, wie wäre es, wenn wir das, was wir hier lesen, auch mal praktisch umsetzen. Ich kann sagen, wir Männer waren etwas erstaunt. Sie hat es ging gerade um dieses Thema, es wurde ein, das Asylbewerberheim ist abgebrannt in St. Georgen. Sie hat gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach rausgehen als Hauskreis und für die kochen und ein Essen machen und sie zu einer Party einladen, um zu sagen, hey, wir stehen hinter uns, wir freuen, dass ihr da seid. Das war schon sehr praktisch. Wir haben das dann als Männer organisatorisch in die Hand genommen, haben Einladungen gemacht und so weiter. Haben die ganzen eingeladen, es kam niemand. Da hat man wieder gemerkt, Kulturen sind unterschiedlich. Dann haben wir den Pro-Asyl-Verein gefragt, was haben wir falsch gemacht, das war sehr gut, die arbeiten seit 30 Jahren mit Asylbewerbern zusammen und haben gesagt, passt mal auf, ladet die nicht ein, geht einfach spontan hin. Spontan. Dann sind wir also spontan hingegangen mit Körben voller Essen, haben an die Türen geklopft, haben die Leute eingeladen zu einem Festessen. Und ich klopfe an eine Tür, eine Frau, Anfang 40, macht auf, Kopftuch, Gewand, guckt mich mit ihren großen braunen Augen an. Ich sage, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind, wir wollen mit Ihnen feiern. Sie guckt mich an, fängt an zu heulen. Ich, wieder alles falsch gemacht. Irgendwann beruhigt sie sich und mit ja, ganz vorsichtig gebrochenem Deutsch sagt sie und erklärt sie mir, warum sie weinen. Nämlich, dass sie seit 7 Jahren in St. Georgen lebt und dass ich der erste Deutsche bin, der sie angesprochen hat. Ich bin dann reingekommen, habe mir ihr Zimmer angeguckt. Ihr Mann wurde von der Taliban verschleppt. Sie kam aus Afghanistan, hat Asyl in Deutschland, 3 Kinder. 10 Quadratmeter Zimmer, kein Bett, kein Tisch, keine Stühle, kein Regal. Aus Holzkisten, eine Elektro, 2 Platten, das war alles. Abends wurde das alles zur Seite, da wurden dann die Matratzen ausgerollt. Da haben die seit 7 Jahren gelebt, mitten unter uns. Ich muss euch sagen, ich habe mich noch nie so sehr geschämt, dass ich Christ bin. Noch nie. Seit 7 Jahren feiern wir in St. Georgen unsere Gottesdienste und loben Gott und singen tolle Lieder, dass alle Völker kommen sollen, singen Psalmen, dass alle Völker zusammenkommen sollen. Und nebendran, das war ungefähr, dieses Zwischenheim war ungefähr 200 Meter von meiner Gemeinde weg. 200 Meter weg vegetieren, und ich sage es wirklich so, diese Leute da. Und es hat mich sehr berührt und sehr betroffen gemacht. Und ich glaube, sowas darf nicht sein. Das will Gott nicht. Ich glaube, dass Gott einen Blick hat für jeden Menschen, egal aus welcher Nation, welcher Kultur und auch welcher Religion. Und dass seine Liebe allen gilt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da die Augen aufmachen und hineinschauen und sagen, was bedeutet das? Was ist unsere Aufgabe? Wo dürfen wir profitieren? Ich habe von der Mutter mit ihren 3 Kindern sehr, sehr viel gelernt. Von Navid, den wir dann begleitet haben, der abgeschoben werden sollte. Das hat sehr viel mit uns als ganze Gemeinde gemacht. Und ich glaube, das gibt's hier in Marburg genauso. Wo ist da unsere Aufgabe? Es gibt sehr gute Leute, die sich hier auskennen. Ich habe im Vorfeld der Predigt mit einigen hier telefoniert, mit Vereinen auch von der Stadt. Habe mich mal informiert, wie ist die Situation denn? Und ich glaube, es freuen sich Leute, wenn wir kommen, sie einladen und ich glaube sogar, wir werden eingeladen. Auf Menschen zugehen, Reich Gottes ganz praktisch teilen. Ich möchte schließen mit einem Bild aus Jesaja 25, wo ein großes Bild der Zukunft gemalt wird. Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen, der Herrscher der Welt wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen und köstlichen Speisen und alten geläuterten Weinen. Ein großes Bild, wo alle Völker zusammenkommen am Tisch des Herrn, wo es keine monokulturellen Gemeinden gibt des deutschen Mittelstands im Himmel, sondern wo alle zusammenkommen. Wie Paulus das sagt, es gibt nicht mehr Herren und Sklaven, nicht mehr Mann noch Frau, nicht mehr Reiche und Arme, sondern alle kommen zusammen. Vor Gott und durch den Kreuzestod Jesu sind alle gleich. Und wir dürfen voneinander lernen, aufeinander zugehen, miteinander feiern. Und ich glaube, wir brauchen diese Räume der Begegnung. damit auch unsere Ängste abgebaut werden. Und ich lade euch ein, diese Woche mit offenen Augen Gottes durch eure Studentenhallen und Arbeitshallen und was es alles so gibt, Plätze, durchzugehen und zu gucken, wen gibt es denn da? Wem begegnet ihr? Und wem könnt ihr was Gutes tun? Wen könnt ihr ansprechen? Wen könnt ihr einladen? Weil ich glaube, dass das große Mahl Gottes schon hier auf Erden beginnt, wenn wir gemeinsam voneinander lernen dürfen. Und das wollen wir auch jetzt tun, schon im Kleinen, wenn wir Abendmahl feiern. Wir wollen gemeinsam an den Tisch des Herrn kommen, wo Brot und Wein ausgeschenkt wird. Es reicht für alle, alle sind eingeladen. Wir dürfen durch Jesus Christus miteinander verbunden sein, über die kulturellen Grenzen hinweg. Das ist etwas Wunderbares. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Das ist ein Wesenszug Gottes, ein Wesenszug von uns Christinnen und Christen. Ich möchte mit uns beten. Ja, großer Herr, dank dafür, dass du auf der ganzen Welt sichtbar wirst. In verschiedenen Kulturen und Nationen und dass sich durch die ganze Globalisierung auch immer mehr vermischt. Und danke, dass wir als Christen es besonders feiern können, dass wir lernen können, mit anderen umzugehen, von anderen zu lernen. Und ich möchte dich das bitten, dass wir das als Gemeinde tun, dass wir hier eine Gemeinschaft sind, die offen ist für alle, dass wir den Mut haben, auf andere zuzugehen, dass wir dein Herz hinaustragen zu den Menschen. Danke, dass wir an deinem Abendmahl, an deinem Leib teilhaben können und dass wir dadurch gestärkt werden. Amen.